Diversify, the Private Market Podcast.
Ich würde sagen, wir legen los und fangen gleich mal an. Ich weiß gar nicht, wer von euch mich kennt. Also ich hoffe, dass einige, die über Morning Crunch reingekommen sind, mich kennen. Ich bin einer der Mitgründer von Morning Crunch. Wir machen jeden Tag ein Briefing zum Thema Private Markets. Aktuell das größte in Deutschland, muss ich sagen, hat mir meine Kollegin gesagt, ich soll es unbedingt erwähnen, das größte Private Markets Briefing in Deutschland, das jeden Tag erscheint. Und arbeiten eng mit Nao zusammen, sowohl als Partner auf der inhaltlichen Ebene mit Briefings, aber eben auch, und das ist jetzt anders dafür, auf der Ebene, dass wir zusammen mal so Background-Sessions machen, um eben Trends in Private Markets mal zu besprechen. So, und genau, das machen wir heute. Wir sprechen über das Thema 50-30-20, über den Portfolio-Split. Und bevor wir das machen, begrüße ich ganz herzlich Robin, der CEO von Nao, der hier bei uns sitzt und bestimmt auch noch ein, zwei Worte sagen will.
So sieht's aus. Vielen Dank und an alle herzlich willkommen. Noch kurz den organisatorischen Part, bevor ich mich schnell vorstelle. Ihr seht, also die Reaktion Emoji-Button haben viele schon gefunden. Es gibt auch noch den Umfragen-Button und den Chat-Button. Also ihr könnt gerne die ganze Zeit Fragen reinschreiben. Bei Umfragen kann man auch hoch und runter voten. Das heißt, also wir werden ohnehin alle Fragen beantworten. Also in Abhängigkeit davon, wie viele es sind. Wir werden versuchen, alle zu beantworten. Und ihr könnt die hoch voten, dass wir die früher beantworten werden. Das Video wird nicht direkt verschickt, sondern am Dienstag nächste Woche, meine ich, wird es veröffentlicht auf YouTube. Und da kriegen alle nochmal Bescheid. Das ist noch kurz zum Organisatorischen. Zu mir, die Vorstellung, bei mir sogar mit Unterlagenunterstützung. Weil der Paul wird mich heute ausfragen ein bisschen. Ich komme ursprünglich aus dem Banking, also habe mittelständische Unternehmen betreut in Süddeutschland. Man hört es auch immer noch ein bisschen durch. Bin dann zu einem ehemaligen Kunden von mir gegangen, der hat seine Firma an Private Equity vorverkauft. Hab dort ein Family Office aufbauen dürfen. Dazu kommen wir auch gleich noch, was es denn genau ist. Da habe ich sehr, sehr breit investiert, also von Private Equity über Venture Capital, Real Estate, Kunst, auch viel im Kapitalmarkt. Und ich hatte dann vor 3, 3,5 Jahren die Idee, und das ist mir aufgefallen, dass Privatpersonen ja sehr, ja, deutlich anders investieren als institutionelle Investoren oder sehr vermögende Menschen. Und habe dann Nao gegründet, das ist jetzt gute 3 Jahre her, jetzt live seit ein bisschen über 2 Jahren. Und Nao ist der erste, also für die Morning Crunch Community, die nicht über uns gekommen sind, ist der erste Broker für Private Market Investments. Das heißt, das wird irgendwie Trade Republic oder Scalable ist für die Aktie, den ETF-Kauf oder eine Bitpanda für Krypto. Das sind wir für Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Venture Capital. Und wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid und freue mich sehr auf das Gespräch heute mit Paul und auf eure Fragen.
Super. Vielen lieben Dank, Robin. Und vielleicht auch noch das sei gesagt, bevor wir jetzt direkt reinspringen. Wir machen jetzt mal 30 Minuten Gespräch zwischen uns beiden und dann öffnen wir aber auch den Raum. Das heißt, dann könnt ihr Fragen stellen. Wir sammeln sie aber die ganze Zeit auch schon, wie Robin gerade erklärt hat, unten rechts. Also gerne jetzt schon anfangen, erste Gedanken aufzuschreiben. Genau, und das Thema des heutigen Tages ist eben, wir haben es jetzt 2, 3 Mal gesagt, 50-30-20 statt 60-40. Muss man vielleicht einmal in einem Satz erklären. Und das größere, bigger picture, es geht natürlich um Anlagestrategien. Wenn der BlackRock CEO Larry Fink schreibt, und er schreibt ja seinen Investoren mehrmalig im Jahr, schreibt er natürlich darüber, wie sich die Investmentwelt verändert und was er eben auch Privatanlegern rät. Und in dem Kontext, Robin, vielleicht kannst du uns kurz mal erklären, was dieser Switch von 60-40 auf 50-30-20 denn eigentlich im Detail bedeutet.
Sehr gerne. Also hier vielleicht, bevor ich zum nächsten Slide springe, das ein Schock war es nicht, aber es war sehr überraschend für die meisten Anlegenden, weil Larry Fink hat das 60-40-Portfolio ewig geprägt. Also ich habe nie irgendwas anderes von ihm gehört. Und dieser Wandel zu sagen, es hilft nicht mehr, jetzt kommt die Überleitung, 60% in Aktien zu investieren und 40% in Anleihen, um damit perfekt aufgestellt zu sein, ein gutes Chance-Risikoprofil zu haben für sein Portfolio, es funktioniert nicht mehr. Man muss jetzt laut Larry Fink auch alternative Investments beimischen. Und warum ist das so? Also früher hätte man gesagt, klar, wenn man breit am Kapitalmarkt investiert, über ein ETF ist besser als eine Einzelaktie. Das macht auch Sinn, um breiter aufgestellt zu sein, auch in einen anderen Bereich der Kapitalstruktur zu investieren, und zwar in Anleihen. Also der Kapitalmarkt gehandelte Schuldtitel von Unternehmen, man hat einen Rückzahlungsanspruch, man ist Gläubiger. Auf der anderen Seite partizipiert man an der Wertentwicklung, der Gewinnentwicklung über Aktien. Was hat sich verändert so die letzten Jahre? Also man hat ja einige Krisen, also in den letzten 25 Jahren, so 5 größere Krisen. Die letzte war aber prägend für diese Veränderung. Und zwar hat man gesehen, während des rasanten Anstiegs der Inflation und des starken Zinsanstiegs infolgedessen, weil die Notenbanken interveniert haben, hat es nicht mehr funktioniert, dass die Gewinne auf der Aktienseite die Verluste bei Anleihen oder andersrum ausgleichen, weil alles eingebrochen ist. Und deswegen haben viele die Anlagestrategie hinterfragt, habe ich noch ein verbessertes Chance-Risikoprofil, wenn ich nur Aktien und Anleihen habe? Und dem ist nicht so, da hat sich der Markt verändert. Deswegen sagt auch Larry Fink, es macht Sinn, für eine breite Portfolioallokation alternative Investments beizumischen. Und um da noch einen Ticken genauer zu sein, er sagt, man sollte 50% in Aktien investieren, man sollte nur noch 30% in Anleihen investieren, man sollte 20% in Private Markets investieren, weil das das Chance-Risikoprofil des Portfolios verbessert. Und im Bereich Private Markets ist es tatsächlich nicht Private Equity, was interessant ist, also die größte oder bekannteste Anlageklasse im Private Markets. Er hat von Private Debt, sprich nicht börsengehandelte Schuldtitel gesprochen, und von Infrastrukturinvestments. Da haben wir gleich auch noch 3 Slides, ein bisschen Deep Dive dazu, was genau diese Assetklassen ausmacht.
Ja, kommen wir auch zur ersten Frage. Und zwar wollen wir von euch einmal verstehen, wie euer Portfolio gerade aufgestellt ist. Und gerne hier einmal kurz abstimmen. Wir zeigen dann gleich mal die aggregierte Version. Also keine Sorge, wir picken niemanden raus und sagen irgendwie perfektes Portfolio oder so, sondern wir wollen ein bisschen Gefühl bekommen, wie es bei euch aussieht. Robin und ich machen natürlich auch mit, oder?
Wenn wir schon da sind.
Bin gespannt, was bei Sonstiges noch stehen kann. Da bin ich, das ist dann die ganze Kunst bei dir, oder? Wahrscheinlich.
Das habe ich jetzt ganz vergessen.
Ja.
Ich habe tatsächlich gar keine Kryptos. Das ist so an mir vorbeigegangen.
Das ist, würde mich mal interessieren, da gibt es bestimmt auch eine Meinung zu.
Das ist passend.
Ja.
So. Ist sie schon zu jetzt? Ich glaube, oder? Bei mir ist sie auf jeden Fall weg.
Ist sie zu?
Perfekt. Also, was sehen wir? Wir sehen 27% Aktien-ETFs. Ist okay. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich übernehme, Paul.
Ich weiß nicht, ob das alle sehen. Ich glaube, ne? Wenn ihr das nicht sehen könnt, ich glaube, rechts unten steht bei den Apps die Umfragen. Robin, take us away.
Wir haben also ungefähr ein Drittel Aktien-ETFs. Wir haben 18% Kontoguthaben, Sparkonto. Krypto 15%. Wir haben Private Markets, ich aggregiere mal. Wir haben 5% Infrastruktur. Wir haben Private Equity 10%, was schön ist, was auch deutlich über dem Durchschnitt liegt. Wir haben auch viel Anleihen mit fast 10%. Das ist sehr atypisch für den deutschen Markt. Dann haben wir Real Estate 8%, Hedgefonds 2%. Sonstige sehe ich leider nicht, was das Sonstige ist. Würde mich aber auch interessieren. Sprich, ich würde es mal zusammenfassen. Also die höchste Quote Kapitalmarkt, was schön ist, was auch mehr ist als in Deutschland. Immer noch relativ wenig Alternatives, aber auch deutlich mehr als im Durchschnitt. Und jetzt springen wir mal weiter, wie denn der Durchschnitt ist. Und zwar, also in Deutschland sind 71% der Menschen in Spar- und Tagesgeldkonten investiert. Und es liegt nicht nur auf dem Girokonto rum. Dann haben wir kleiner 20%, dann haben wir großzügig aufgerundet, also alles reingesammelt, Aktien, ETFs, Aktienfonds, aktive, sind wir bei kleiner 20, eigentlich so 17, 18 und Private Alternative, private alternative Anlageklassen, sprich Private Equity, Private Debt und Infrastruktur sind kleiner 2. Da der Disclaimer, das ist ein Research von uns, weil es gibt tatsächlich keine Zahlen, weil es so wenig sind. Es ist im Zweifel sogar noch ein Ticken weniger. Dann haben wir wieder eine Umfrage.
Genau. Jetzt die große Frage. Wie glaubt ihr, wie sehen die Portfolios von Superreichen aus, also von denen, die wirklich größere Vermögen haben und natürlich die auch ordentlich verwalten? Da gibt es jetzt 3 Optionen.
Weniger granular.
Genau. Und du hast hoffentlich auch mit abgestimmt, etwas die Werte verzerren.
Extra falsch abstimmen.
Genau.
Sehr gut. So, soll ich auflösen?
Wirst du auch.
Wir haben sowohl Morning Crunch als auch Now haben eine wahnsinnig clevere Audience, weil das Ergebnis ist richtig. Wir haben 44% alternative Anlageklassen und 56% traditionelle Anlageklassen. Ich springe jetzt mal auf die genaue Aufteilung, springe ich gleich drüber. Hierzu noch kurz die Ergänzung. Was verstehen wir denn eigentlich unter Family Office oder auch institutionelle Anleger? Ich springe jetzt gleich zu den Zahlen. Das ist einfach für die Einordnung von euch. Was ist denn Family Office und was für Zahlen zeigen wir euch gleich? Family Office, darunter ist letztendlich einfach nur eine Gesellschaft, die sich darum kümmert, für eine oder mehrere sehr vermögende Familien Geld anzulegen. Bei sogenannten Multifamily Offices, das ist eine Gesellschaft, die mehrere Familienvermögen betreut, da startet man in der Regel ab einem Vermögen von 30 Millionen Euro, dass man sich da onboarden kann. Bei Single Family Offices, das war meine frühere Tätigkeit als Geschäftsführer eines Single Family Offices, das sind in der Regel mittlere dreistellige Millionenbeträge, dass sich's lohnt. Und was ist der große Unterschied? Bei uns, die meisten sind ja Selbstentscheider, die haben ihren Broker, die haben vielleicht einen Bankberater, aber im Wesentlichen entscheidet man selber. Bei einem Family Office hat man eine Gesellschaft mit mehreren Spezialisten, verschiedene Assetklassen, die eine ganzheitliche Strategie fahren. Es gibt genau zwei Ziele bei der Anlage von den Institutionellen. Man hat entweder sein Zielrisiko, das man eingehen möchte, und dann möchte man durch eine Diversifikation das Renditepotenzial maximieren, oder man hat sein Renditeziel, das kann 7,5-8% sein, und dieses Renditeziel möchte man mit möglichst wenig Risiko erreichen. Und es geht aber deutlich weiter, auch bei der ganzheitlichen Betreuung. Wir hatten bei uns auch einen Steuerberater, wir haben uns viel gekümmert, auch um Nachfolgeplanung oder auch Sachen wie Lifestyle. Weil bei vermögenden Menschen, das kann man sich fast vorstellen wie eine Firmengruppe, hast du teilweise zwei oder drei verschiedene Standorte, man hat privat Angestellte, und das heißt ein ganzheitliches Management. Aber das Ziel ist immer sehr langfristiger Vermögenserhalt und generationenübergreifendes Vermögenswachstum. Bei uns sehr, sehr Cashflow-getrieben. Auf was da die Family Offices setzen, zeige ich euch jetzt. Zwar ein Partner von uns, die UBS, so auch Partner der ersten Stunde, die machen einmal im Jahr einen sogenannten Global Family Office Report. Was machen sie mit diesem Global Family Office Report? Die fragen die ganze Kundschaft, wie seid ihr allokiert? Was da sehr auffällt, ich hoffe, es ist alles lesbar, die sind sehr, sehr stark mit 44% in alternative Anlageklassen investiert. Nochmal der Vergleich, in Deutschland sind es kleiner 2%, also bei den Privatkunden, die Family Offices sind sehr, sehr stark investiert. Warum ist das so? Die setzen extrem stark auf Diversifikation. Gerade das Thema mit 50, 30, 20, das große Ziel von einer strategischen Allokation ist, ich hatte es ja schon gesagt, das Renditepotenzial zu erhöhen, idealerweise ohne das Risiko zu erhöhen. Das kriegt man hin mit unkorrelierten Renditen. Das kann man sich ganz gut so vorstellen, wenn man während der Corona-Krise gerade eingestiegen ist, kurz davor, Februar 2020, dann sah es ja nicht so gut aus, erstmal alles eingebrochen. Wenn man dann Anlageklassen hätte, zum Beispiel relativ stark im Kreditbereich investiert, die haben weniger geschwankt, Private Equity hat auch weniger geschwankt tatsächlich, oder halt auch Anlagen wie Infrastruktur, dass man halt eher verdient, wenn die Sonne scheint oder wenn man Glasfaser nutzt, dass man unkorrelierte Renditen hat. Das ist die große Motivation beim Family Office, sehr, sehr breit aufgestellt sein und das über Assetklassen hinweg. Sprich, man sieht viel Aktien, man sieht viel festverzinsliche Anlagen. Auf der anderen Seite sieht man auch sehr viel Private Markets. Es liegt auch daran, dass häufig das Vermögen eines Family Offices aus einer unternehmerischen Tätigkeit, wie zum Beispiel die Gründung einer Firma, stammt. Es können die Direktinvestitionen sein, gibt es viele Fondsinvestitionen, aber auch sehr, sehr viel Real Estate. Da ist auch der Vorteil, man kann relativ einfach relativ große Beträge unterbekommen. Kurz der Deep Dive. Also ich habe jetzt viel Private Markets gesagt, ich habe viel Private Equity gesagt, Private Debt und Infrastruktur. Nur nochmal ganz grob, was für Assetklassen sind es eigentlich und von was spricht denn, also spreche ich und von was spricht der Larry Fink und was machen die Family Offices? Zum einen Private Equity. Letzten Endes ist es sehr, sehr einfach vergleichbar mit einer Aktie. Also Private Equity sind Anteile an einem Unternehmen. Man ist Eigentümer, wie bei einer Aktie. Man Eigentümer wird von börsengehandelten Unternehmen. Bei Private Equity, das ist allerdings eine Beteiligung bei einem Unternehmen, das nicht an der Börse ist. Und wie kann man da Gewinne mitmachen? Durch Wertsteigerung. Das heißt, man investiert, der Wert des Unternehmens steigt und er wird veräußert. In aller Regel, es gibt auch Direktinvestitionen, also man kann sich auch direkt bei einem Unternehmen beteiligen, aber in aller Regel investiert man über einen Fonds, der Zugang hat zu den Investments, ein Investmentteam hat und dann nach einer gewissen Zeit, nach einer Wertsteigerung, das Unternehmen oder die Unternehmen im Fonds wieder veräußert. Als zweites, Private Debt, finde ich persönlich auch eine sehr spannende Anlageklasse, die gerade auch stark im Kommen ist am europäischen Raum. Und zwar sind es Kredite, die nicht an der Börse gehandelt werden. Kredite an der Börse gehandelt waren die Anleihen, hatte ich ja vorhin kurz gesagt. Und hier sammelt auch ein Fonds Gelder ein von Kleinanlegern, aber auch seit Dekaden von institutionellen Anlegern. Und die vergeben Darlehen an mittelständische Unternehmen oder an Projektentwickler oder auch Infrastrukturentwickler. Warum gibt es den Markt überhaupt? Die Banken werden von Jahr zu Jahr restriktiver in der Kreditvergabe. Und durch das hat sich ein Riesenmarkt aufgetan, bei dem man als Investor partizipieren kann. Also das ist irgendwie ein profitables Unternehmen, das hat sprungfixe Kosten, irgendein Produktionsunternehmen aus Süddeutschland, die jetzt nach China expandieren. Die sagen, ich muss jetzt auf einen Schlag 50 Millionen investieren, ich möchte nicht mit 5 verschiedenen Banken sprechen, die mir einen syndizierten Kredit oder sowas ausreichen. Ich möchte einfach einen Darlehensgeber, der mich versteht und diese eine hohe Finanzierung mit mir gemeinsam auf die Beine stellt. Und genau so, genau bei solchen Themen treten häufig und immer häufiger Private Debt Fonds auf den Plan. Als Anleger partizipiert man zum einen von einer in aller Regel erstrangigen Sicherheit, das heißt, man ist abgesichert und man hat häufig auch keine anderen Gläubiger drin, sodass man direkt als einziger Gläubiger mit dem Unternehmer spricht und auch in dem Fall, wenn es mal schlecht läuft, das ist immer das Doofe bei einem Kredit, eigentlich ist man ja verpflichtet, dass alles zurückbekommt, das heißt, man hat keine Abhängigkeit von irgendwelchen Wertsteigerungen, dass man da einen direkten Austausch mit dem Management treten kann. Die dritte große private Anlageklasse ist Infrastruktur. Infrastruktur finde ich persönlich auch extrem spannend. Also ihr habt mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ja auch mitbekommen, dass es da ein großes Paket gibt, über 500 Milliarden jetzt von der Bundesregierung verabschiedet, einfach für ja, Sonderinvestitionen in Infrastruktur, das sind rund 300 Milliarden, einfach um die Infrastruktur ja erstmal den Status quo aufrechtzuerhalten. Das ist auch sehr traurig. Also die letzten 20 Jahre hatte man zu wenig Kapital von den Regierungen, um nur den Status quo aufrechtzuerhalten, also geschweige denn irgendwelche Erweiterungsinvestitionen. Deswegen sind fast 50% der Brücken in Deutschland befriedigend von der Note. Das ist bei einer Brücke suboptimal. Da hatten wir auch den einen oder anderen Zwischenfall. Und hier sehe ich den Trend, dass es immer mehr Public-Private Partnerships gibt, dass sich private Investoren, also Fonds zusammentun mit Staaten, gemeinsam investieren in die drei großen Infrastruktursektoren. Das eine ist erneuerbare Energien, sprich Solarparks, Windparks oder auch Energiespeicher, also ein säkularer Trend. Das zweite ist Verkehrsinfrastruktur, Straßen, Brücken, Schienennetze oder auch Verkehrszentren, Flughäfen, Bahnhöfe. Und der dritte Bereich, auch ein säkularer Trend, Digitalisierungsthemen mit Rechenzentren, also irgendwie Stichwort KI und auch Glasfaserausbau. Die Infrastruktur ist auch recht spannend von den Cashflow-Profilen, was häufig durch die Nutzung einen relativ starken Cashflow zum einen und zum anderen auch einen Inflationsschutz bei diesen Investments. Ich mache mal weiter. Was können denn Private Markets leisten? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, wir legen Privatanleger an, wir legen Profis an, was spricht denn der Larry Fink so, was gibt's denn für Anlageklassen, was bringt denn das überhaupt? Dann haben wir das Beispiel Private Equity zur Hand genommen und haben mal geschaut, was passiert denn, wenn ich Private Equity vergleiche mit dem Public Market. Das ist so die reißerischste und am meisten umstrittene Slide, die ich meistens zeige. Im Vergleich, die letzten 20 Jahre, ich investiere in globale Aktien, halte die rund 20 Jahre, dann habe ich eine Vervierfachung, das heißt, ich investiere 10.000 Euro, bin bei 40.000 Euro, super Entwicklung. Oder ich investiere in Private Markets, das sind Daten von PitchBook, also breite Private Equity Markt, da hätte ich aus 10.000 180.000 Euro gemacht. Also super klasse. Aber ganz, ganz wichtig, ganz großer und fetter Disclaimer, gerade im Bereich Private Markets, weil es ein aktives Fondsmanagement ist und nicht ein passives Investment, ist es extrem wichtig, mit den richtigen Managern zu arbeiten, weil hier die Rendite-Dispersion, sprich die Streuung der Manager, viel, viel breiter ist als bei Aktienfonds. Wenn ich jetzt die Top-Performer und die schlechtesten Performer rausstreiche, dann habe ich eine Rendite-Streuung bei Private Markets von die schlechtesten 5%, die besten 25%, sprich 2000 Basispunkte. Bei Aktienfonds sind es nur 200 Basispunkte. Und von dem her, es ist eine schöne Grafik, aber es ist extrem wichtig, dass man mit den richtigen Managern zusammenarbeitet. Und da sehe ich uns auch mit der Firma von mir in der Pflicht, dass wir die Selektion treffen, weil es extrem kompliziert ist und es auch viele Produkte gibt, die eben nicht so eine Performance abliefern können. Klar sind historische Renditen, aber es ist ja immer ein Indiz, wenn du einen guten Manager hast, der weiß, wie er sein Portfolio managen muss und der den Dealzugang hat, dass er auch nach vorne wahrscheinlich spannender sein wird als jemand, der die letzten 10 Jahre schon schlecht gewirtschaftet hat. Das wird prägt aufs Renditepotenzial. Zweiter Punkt ist das Thema Reduzierung der Volatilität, sprich Risiko. Es ist nachgewiesen, dass die Beimischung von Private Equity bei einem Portfolio, bei einem 60-40-Portfolio, wie es der Zufall so möchte, die Beimischung von Private Equity bewirkt eine Steigerung des Renditepotenzials und eine Reduzierung der Volatilität. Das ist eigentlich, was das sehr, sehr schwierig möglich ist. Das sind so zwei Gegensätze. Durch die Beimischung von Private Equity funktioniert es, Allerdings zum einen nur, wenn es die richtigen Manager sind, die auch eine solide Rendite erwirtschaften können, aber zum anderen ganz klar zu Lasten der Liquidität. Private Markets ist kein Ersatz für ein ETF oder für liquide Investments, ist ganz klar eine Beimischung, um das Chance-Risikoprofil zu verbessern. Wie kann das funktionieren, dass man Renditepotenzial steigert und gleichzeitig Volatilität reduziert? Man ist als Private Equity Fonds in aller Regel, viele Private Equity Fonds sind mehrheitlich bei den Unternehmen investiert. Das heißt, die haben legales Insiderwissen, so haben wir es genannt, das heißt, sie sind sehr, sehr nah dran bei den Unternehmensentscheidungen. Die haben sehr, sehr tiefe Informationen, bevor sie irgendwo investieren. Sie haben Kontrolle über die Strategie, einfach durch die mehrheitliche Beteiligung, und sie können die Exits auch relativ gut steuern, einfach sagen, okay, ich möchte noch diese Milestones erreichen, ich möchte noch diese Weiterentwicklung sehen, bevor ich mein Unternehmen verkaufe. Jetzt der Beweis, auch auf Basis von historischen Zahlen, wie sich denn Private Markets im Vergleich zu Public Markets verhält. Das ist einmal der Global PE Index und dann noch ein All World ETF. Was ist denn passiert, die letzten großen 5 Krisen der letzten 25 Jahre gestartet? Die Dotcom-Blase ist geplatzt, es gab die globale Finanzschuldenkrise, Euro-Schuldenkrise, gefolgt von der Corona-Pandemie, und dann gab es die Inflation, hatte ich ja gerade auch schon kurz drüber gesprochen. Und man sieht in der Historie jetzt eine Auswertung von Schroders, von einem Asset Manager. Private Equity hat sich deutlich stabiler gezeigt. Man hatte zum einen, das haben wir hier jetzt nicht dargestellt, deutlich geringere Drawdowns, also Einbrüche. Natürlich auch dem geschuldet, dass der Preis in aller Regel nur monatlich, vielleicht quartalsweise veröffentlicht wird. Das heißt, nicht so nachrichtengetrieben, sondern eher fundamental. Und zum anderen hat man eine deutliche Outperformance von 8% pro Jahr.
Und darf ich kurz einhaken?
Na sicher.
Noch wollte ich mal eingehen. Nein, einmal nachfragen. Der Global PE Index, kannst du kurz erklären, was da drin liegt und wie wir den am besten verstehen?
Da sind die größten PEs drin, also die größten PE-Investments global, wie die sich entwickelt haben während der Krisenzeit. Wir haben, glaube ich, auch den Link mit drin unten. Also sind einfach nur so die Daten statistisch. Wie haben sich die globalen Private Equity Investments, da auch ganz wichtig, nicht die der börsennotierten PE-Firmen, nicht die Aktienkurse der PE-Firmen, sondern die Portfolios dieser Firmen, also wirklich die Privatmarktinvestitionen. Ist auch ein guter Punkt. Es wird auch häufig, also wenn über Private Markets gesprochen wird, wird gesagt, ja, Private Equity performt ja gar nicht besser als Public Equity, weil die börsennotierten Private Equity Firmen, also KKR und Co., die haben ja schlechter performt als globale Aktien. Das ist richtig. Das ist aber sehr interessant und hilft immer mir sehr bei meiner These, weil wir haben uns mal die Mühe gemacht und die Ergebnisentwicklung dieser Private Equity Fonds verglichen. Weil die Ergebnisentwicklung der Fonds ist ja, wie wirtschaften sie bei den Anlagen, den Privatmarktanlagen, die sie managen, weil sie eine Gewinnbeteiligung bekommen. Und die Ergebnisentwicklung ist tatsächlich deutlich besser als der breiten Aktienmarkt. Nichtsdestotrotz haben die Aktien schlechter performt, was wiederum heißt, dass gerade am Aktienmarkt ist es teils entkoppelt, was dann wirklich fundamental passiert, sind sehr, sehr stark nachrichtengetrieben und auch, was die Menschen so denken, also einfach so vom Sentiment und sowas. Guter Einschub.
Genau. Aber ich glaube, hat jeder verstanden, ne? Also das eine ist das Unternehmen, wo du die Aktien kaufst, also kaufst Anteile von KKR an der Börse. Die sind aber volatil am Ende des Tages, weil die auch, wenn schlechte Nachrichten, Stichwort Trump und Co. kommen, mal absacken können. Es hat aber natürlich wenig damit zu tun, woran KKR gerade arbeitet. Also welche Unternehmen sie gerade im Portfolio haben und was sie versuchen aufzubauen. Also das heißt, es sind zwei verschiedene Sachen, das Public und das Private. Ich glaube, genau. Aber hast du ja bestimmt.
Umrissen. Vielen Dank. Apropos Public und Private. Das hört man auch relativ häufig. So, ja, man hat gar nicht so viel Auswahl, weil alle großen Firmen sind ja an der Börse. Das ist tatsächlich ein entgegengesetzter Trend. Also man sieht immer mehr Delistings. Das heißt, viele Firmen werden von der Börse genommen und viele Unternehmen wollen auch gar nicht mehr an die Börse. Man lebt so gefühlt so ein bisschen von Quartal zu Quartal, also von Earning zu Earning, dann sehr viel Meinung, was jetzt gut oder schlecht. Und deswegen sind von den größten Unternehmen in den USA jetzt wieder gespiegelt, ein großes Unternehmen heißt über 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Davon sind nur gute 10% an der Börse und der Rest ist tatsächlich in privater Hand. Sprich, wenn man die ganze Breite an Unternehmen, an Geschäftsmodellen, wenn man daran partizipieren möchte, dann muss man schon darüber nachdenken, sich auch in Wägung zu ziehen, nicht börsennotierte Unternehmen zu kaufen, da rein zu investieren, weil sonst sehr, sehr viel Potenzial auf der Strecke bleiben kann. Als nächstes, Strategie trifft Praxis. Ich habe jetzt noch ein, zwei Slides dabei, einfach was man denn, also einmal noch ein paar Tipps bei der Anlage, und dann auch noch die Auswirkungen von Private Markets auf ein Portfolio. Zuerst ein paar Tipps, jetzt haben wir ein bisschen schlank gehalten heute, worauf ich sehr stark achte beim Anlegen. Das heißt, wenn der Paul, der normalerweise nur Kontoguthaben hat, kriegt sein Gehalt, lässt er immer liegen, vielleicht mal einen Geldmarkt vor, und da ist die Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt in den Aktienmarkt, schon die wesentliche, weil da ist die Rendite irgendwie von 2%, bei einem Geldmarktfonds steigt das Renditepotenzial auf 7,5% oder 8%, das ist in der Breite. Und diese Entscheidung ist meistens viel, viel mehr wert, als dass der Paul ganz nervös jeden Tag in der Anlageklasse einmal long, einmal short, irgendwie vor den Earnings von Nvidia immer hin und her zockt. Es ist deutlich wichtiger, dass man sich Gedanken über seine Allokation macht und viel, viel weniger zu sagen, wann komme ich denn rein, wann gehe ich wieder raus, weil das Timing am Markt extrem schwer ist. Es ist einfach grundlegend zu sagen, ich bin langfristig investiert. Deswegen bin ich persönlich auch ein Riesenverfechter von ETFs. Das macht absolut Sinn. Man nimmt einfach diese Emotionalität raus und man ist sehr, sehr breit diversifiziert. Was auch ganz wichtig ist, der Paul weiß ja gar nicht, ich nehme jetzt Paul, ich hoffe, du, das ist in Ordnung für dich, als Beispiel. Wenn der Paul zwar immer super Trades macht, aber er gar kein Ziel hat, weiß er nicht, ob das gut war und ob er dann rausgehen soll oder bei einer Position oder wann eine Position schließen soll oder wie er denn agieren soll und seine Allokation machen soll. Deswegen ist auch wichtig, dass man sich Gedanken drüber macht, weil für die meisten Menschen ist ja das Thema Rente ein sehr relevantes, zwar noch weit weg, man sollte sich dann schon ein Ziel setzen, was man dann alles erreichen möchte oder ob irgendwelche Investitionen anstehen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie in 2-3 Jahren, dann habe ich eine größere Anschaffung, da kann ich jetzt nicht sagen, ich gehe 8 Jahre in Venture Capital, weil das Renditepotenzial super hoch ist, aber es ist illiquide. Überleitung zu drittens. Deswegen ist die Liquidität auch extrem wichtig. Das hatte ich vorher auch so klar gesagt. Ist natürlich klasse, dass Private Markets ein hohes Renditepotenzial haben, historisch eine tolle Performance hatten, auch Volatilität reduzieren. Aber es bringt halt nichts, wenn man das Kapital braucht. Und wenn man auch ja nervös wird, wenn man nicht darauf zurückgreifen kann. Deswegen ist Private Markets ganz kleine Beimischung und kein komplettes Portfolio, das jedes liquide Investment ersetzt. Ergänzt natürlich durch Diversifikation. Also je breiter, desto besser. Das spricht also beim Aktienmarkt ist mittlerweile bei immer mehr Menschen klar, dass man breit investieren muss, nicht nur in Einzelaktien gehen sollte. Das Gleiche gilt aber auch für das Gesamtportfolio, dass man nicht nur in eine Anlageklasse investieren sollte, sprich 60-40, sondern lieber noch breiter mit 60-30-20, weil es für die Stabilität des Portfolios und für das Renditepotenzial schon sinnvoll sein kann. Wenn man das alles beachtet, ist man schon mal ganz gut aufgestellt. Was man aber dennoch tun sollte, ist immer rebalancen, weil die Lebenssituation verändert sich. Wenn Paul sich während seines Studiums oder seiner Tätigkeit noch als angestellter Journalist, wenn er da sein Portfolio aufgestellt hat, ist das Leben ja ein ganz anderes wie als Unternehmer, jetzt als Co-Founder von Morning Crunch. Das heißt, du musst dir Gedanken machen über die Allokation, passt sie noch zu meiner Lebensphase? Und B, wenn ich jetzt letztes Jahr ganz stark in Krypto investiert habe und in US-Aktien, hatte ich ja sehr hohes Exposure von beiden letzten Jahren. Ende letzten Jahres, weil es gut lief. Und idealerweise hätte ich dann ein sogenanntes Rebalancing gemacht und dann die Quoten wieder so angepasst, wie meine Zielallokation ist. Weil dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen weniger USA-Exposure gehabt, ein bisschen mehr Europa-Exposure Anfang dieses Jahres. Dann hätte ich diese tolle Entwicklung Europa mitgenommen und halt nicht diese negative Entwicklung und nicht so stark durch die Election Days. Dann gab es ja auch Abverkäufe bei Krypto. Das hat sich jetzt auch wieder gefangen. Einfach, dass wenn man sich Gedanken macht über eine Allokation, dann sollte man die auch wieder zurückbringen. Was bedeutet das Ganze in der Anwendung bei einem Portfolio? Hier auch ganz wichtig, die meisten oder viele sind sehr stark in Aktien investiert über einen ETF. Wir haben jetzt mal ein Beispiel genommen, einfach 50% Aktien, 50% Unternehmensanleihen. Nichtsdestotrotz hat man sein Gesamtvermögen, hat man oft auch noch Liquidität, sprich ein Tagesgeld, ein Geldmarktfonds oder Kontoguthaben. Und wir haben mal versucht, einfach mit so typischen Quoten aufzuzeigen, wie denn das Renditepotenzial ist, wie sich das Portfolio verhält. Du hast bei einem, wenn ich jetzt 50% Liquidität habe, also 5.000 Euro als Beispiel, habe ich 5.000 Euro Anleihen und 5.000 Euro Aktien, habe ich auf mein Gesamtportfolio so ein Renditepotenzial von 4%. Ich habe eine extrem hohe Liquidität, ich kann alles morgen verkaufen, ich habe keine so super hohe Zielrendite und ich bin ganz okay diversifiziert. Also ich habe alle meine Investments am Kapitalmarkt, aber ich bin nicht nur in Aktien, sondern auch in Anleihen. Aber eigentlich sollte man sich, wenn man sich seine Struktur anschaut, auch die Liquidität anschauen. Also einfach ganzheitlich, wie ist denn wirklich meine ganzes Renditepotenzial, mein gesamtes Vermögen aufgestellt. Die meisten sagen, ja, ich strebe an 7,5% breiter Aktienmarkt, Aber wenn es halt nur ein Drittel oder jetzt wie in dem Beispiel ein Viertel meines Portfolios widerspiegelt, dann habe ich auf mein Gesamtportfolio eine deutlich geringere Rendite. Jetzt im rechten Beispiel haben wir unterstellt, man hat 20% an Liquidität. Also man hat immer noch Cash, was man braucht, wenn die Waschmaschine, das Auto oder also etwas kaputt geht. Man hat 40% in Aktien, also etwas dynamischer, zulasten von Unternehmensanleihen. Und dann hat man auch noch 30% der Liquidität genommen, um Private Markets beizumischen. Und das war genau das Thema, was ich vorher gesagt hatte. Wenn jetzt die Zielrendite 7,5% sind, dann müsste ich ja eigentlich 100% in Aktien investieren. Das wäre sehr, sehr riskant. Oder ich sage, ich erreiche meine Zielrendite mit einer Reduzierung der Schwankungen, indem ich halt sehr breit investiert bin. Man hat die 100% Public Markets, also Zielrendite mit 7,5%, obwohl ich hier auch noch in Private Equity, Infrastruktur, Debt, Anleihen, Aktien und auch noch in Liquidität investiert bin. Das ist einfach, um aufzuzeigen, was kann denn so eine Beimischung, eine strategische Allokation bewirken? Und das ist auch so ein Anwendungsbeispiel, dass man eher unterrepräsentiert ist. Man sollte sich mal alles anschauen und kann dadurch ganz spannende Chance-Risikoprofile erzeugen. Klar, immer hochgradig individuell. Jetzt in dem Fall, dass man sieht, Diversifikation wird besser, zweifelsohne, breiter gestreut. Zielrendite wird besser, auch klar. Aber die Liquidität sinkt auch. Also gerade die privaten Anlageklassen, die sind langfristig gedacht. Man investiert langfristig, um Unternehmen weiterzuentwickeln. Deswegen sollte es nicht das Kapital sein, das man für Auto, Waschmaschine und Co. braucht.
Ja gut, sehr schönes Schlusswort. Beziehungsweise der Übergang zum Thema Q&A. Wir haben auch schon ein paar Fragen. Ihr könnt gerne die Fragen weiter auffüllen mit eigenen Fragen. Die sind jetzt auch schon ziemlich smarte Fragen. Ihr könnt auch mal ganz basic Fragen stellen, wenn euch Sachen noch interessiert oder interessieren oder wenn irgendwas unklar ist, einfach gerne reinschauen. Und ich gebe die Fragen dann weiter an Robin. Und zwar die erste Frage ist das Thema Volatilität bei PI.
Ich teile die
genau.
Mal.
Ja, genau. Willst du dazu was sagen? Also genau, das Reporting vielleicht wäre ein spannendes Thema und dann die Fragen natürlich rund um Volatilität und wer bestimmt überhaupt diese Unternehmenswerte, wenn es privat, also wenn sie noch im Privathand sind sozusagen.
Mhm. Also Frage, seht ihr jetzt alle auch vor euch, ist die Bola, also die Schwankung bei Private Equity, nicht nur geringer, weil das Reporting seltener ist? Es ist natürlich ein Aspekt, klar. Also früher war das ganz klar so, so in der alten institutionellen Welt, da hat es in der Regel einmal im Jahr einen Preis. Da kann es natürlich weniger schwanken. Aber jetzt auch zum Beispiel jetzt gerade durch Trump, ne? Also da kam das ganze Zollthema auf, die ganzen Märkte super nervös, wenn du einmal im Jahr einen Preis hast, dann liegt es auch sehr, sehr stark am Reporting, wenn halt einfach alles schon sich wieder entspannt hat. Es hat sich jetzt durch eine Neuerung mit LTIF, europäischen Langzeitfonds, geändert. Die ganzen Fonds, die so aufgelegt werden, die wir auch primär bei uns anbieten, die haben in aller Regel einen monatlichen NAV. Regulatorisch vorgegeben ist ein quartalsweiser NAV, also ein Netto-Inventarwert, sprich ein Preis. Durch das hat man schon auch Schwankungen drin. Das hat man auch gesehen. Also eine Partners Group ist zum Beispiel auch gefallen in dem Monat. Als die Ankündigung von Trump kam, konnte sich relativ schnell erholen. Auf dem Umfang deutlich weniger. Warum ist es so? Man hat bei Private Equity sehr häufig auch recht langweilige Geschäftsmodelle, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt gar nicht so super cool, Tech, hohe Bewertungen. Das ist echt Mittelstand. Das ist die Partners Group Investments, die bei denen super laufen. Das ist einmal ein polnischer Toilettenpapierhersteller, was jetzt nicht so super sexy ist. Oder halt auch irgendwie Tiernahrung. Und es sind oft Branchen, die sind Trend, also gerade Tiernahrung. So eine Anekdote, also wenn man eine Familie hat, ein Kind und ein Tier, der Familie geht schlechter, spart sie erst beim Kind und dann beim Tier. Deswegen ist es ein Trend, deswegen war das auch einer der Megatrends, ob die jetzt eine Partners Group setzt. Und bei solchen Geschäftsmodellen hast du oft keinen so großen Einfluss. Also wenn jetzt irgendwas mit den Terrorists kommt, weil sie lokal sind. Und zum anderen sind es Geschäftsmodelle, die noch nicht so hoch bewertet waren. Du bist auch eher bei einem Multiple zwischen 6 und vielleicht 10x. Also auf den Umsatz-Multiple, die börsengehandelten Unternehmen sind in aller Regel deutlich teurer. Sprich langfristige Wertsteigerung, du hast oft sehr profitable Unternehmen. Und du hast auch noch ein ganz wichtiger Punkt, du bewertest fundamental. Also wie läuft das ab? Gerade bei einem monatlichen Reporting, es dauert ja auch immer ein bisschen so einen Monat nach dem Stichtag, dass der Preis kommt. Es wird wirklich ganz klassisch anhand der Zahlen entwickelt. Also Discounted Cashflows, das heißt, was plant das Unternehmen, wie sind die Einflüsse, das auditiert von einem Prüfer. Dann schaut man auch, okay, wie haben sich andere Unternehmenswerte entwickelt, die börsennotiert sind, also Referenzpreise. Das heißt, sehr, sehr stark zahlengetrieben. Und genauso Themen machen da den Unterschied. Und an der Börse hast du auch sehr viel Emotionen, die dabei sind. Und die spart man sich einfach durch das, dass es sehr fundamentale Bewertungen sind. Also ja, es hat schon auch einen positiven Einfluss, aber nicht nur, einfach weil die Unternehmen sind in aller Regel günstiger, ist weniger Wartung drin, ist eher fundamental getrieben, plus oft auch sehr langweilige Geschäftsmodelle. Aber super Frage. So.
Gut. Genau, die nächste Frage vielleicht, wir können sie mal hier anpinnen, ist vom Felix. Da geht es um die Frage, besonders für Now, für euch. Ihr arbeitet ja mit großen Fonds zusammen und auch Großbanken, also UBS und anderen. Wie läuft das normalerweise ab, die Gespräche, und wie schafft ihr es da, ernst genommen zu werden?
Also am Anfang war es schon herausfordernd, als wir gestartet haben. Da hat mir meine Historie sehr geholfen, weil ich halt selbst direkt mit dem Kapital des Family Offices investiert habe. Da habe ich schon viele Klinken geputzt am Anfang. Hat mir relativ früh die UBS, mit denen ich auch eng zusammengearbeitet hatte, gewonnen als Partner. Und dann nimmt es irgendwie so einen Lauf. Also mittlerweile sind die Volumina schon spannend. Also wir stellen teilweise bei Fonds wirklich nennenswert auch zweistellige Prozentzahlen des Gesamtfondsvolumens. Da bin ich echt happy mit der Entwicklung. Und jetzt aktuell ist es so, die Fonds, auch globale US-Fonds, wirklich die führenden Häuser, die haben... Und die, also die größten Häuser, die haben für sich strategisch das Ziel, dass sie zugänglicher werden, für den Zielmarkt Kleinanleger, also rein regulatorisch gesprochen. Und es gibt neben uns keine wirkliche Alternative. Also wir haben das breiteste Angebot in Europa mit Now. Wir haben aus meiner Sicht auch den einfachsten Zugang. Also die Menschen sind Brokerage gewohnt. Und die Manager sehen durch eine Kooperation mit uns auch eine große Chance. Es weiß keiner, wie groß der Markt wirklich mal werden wird. Er wächst sehr dynamisch. Und desto weiter schreibt, wäre das sehr, sehr spannender, großer Markt, jetzt auch für uns. Und das möchte keiner verpassen. Wir sind technologisch der Go-To-Partner. Deswegen arbeiten die mit uns zusammen. Und mittlerweile haben wir auch als Firma eine extrem hohe Expertise, weil wir halt schon, wir haben jetzt 12 Partner mittlerweile. Und wir können uns mittlerweile, also kaum retten wir jetzt zu viel. Wir haben extrem viele Anfragen proaktiv. Wenn irgendein Fonds in Europa angeboten wird, sehen wir das in aller Regel, werden proaktiv angesprochen und sprechen dann auch drüber, ob die Struktur aus unserer Sicht funktioniert.
Ja, schöne Antwort. Okay. Wir haben wenige Fragen, die sich wirklich auf Now beziehen. Ich würde sagen, wir ziehen nochmal, bevor wir in die Fragen gehen, eine andere Frage vor. Und zwar hat Sven die Frage gestellt zum UBS-Infrastrukturfonds ganz konkret. Vielleicht kannst du da einen Satz zu sagen.
Bei dem Inus ist es relativ stabil. Also Infrastruktur Opportunities ist relativ stabil. Ich pflege mit dem Manager noch immer mit dem wir aktiv zusammenarbeiten und auch vom Onboarding einen super offenen und transparenten Austausch. Es gab bei dem ESF, also dem Evergreen Secondary Fonds, gab es eine Änderung. Da sind zwei Private Markets Leiter gegangen, also Global Head of Private Equity, der Markus, und der Matthias, der war Europe Head Private Equity, plus der Jochen, das war der Fondsmanager in den USA von dem Fonds, der ist gegangen. Ich hatte dann mit dem gesamten neuen Team, wie eigentlich bei einem neuen Onboarding, das Gespräch. Bei der UBS gab es die Änderung, also einmal Credit Suisse, hat ja wahrscheinlich jeder so ein bisschen am Rande mitgekommen, dann haben die umstrukturiert und die haben dann auch das Wealth Management mit dem Asset Management zusammengelegt, heißt jetzt Unified Global Alternatives. Unterm Strich ist es gut, weil die deutlich größer sind jetzt noch, die UBS mit dem Team, und gemeinsam investieren, sind immer noch wahnsinnig gute Leute. Der ESF entwickelt sich weiterhin top. Es ist nicht so, dass es komplett ein komplett neues Team ist und die da irgendwie Probleme haben. Die sind mit auch zuständig für den Infrastrukturfonds, das stimmt. Wobei das Fundmanagement ist, glaube ich, gleich geblieben. Zumindest ist mein Stand bei den Infrastructure Opportunities. Beim ESF gab es mehr Änderungen, da machen wir aber immer eine neue Due Diligence. Wenn es aus unserer Sicht nicht mehr passt, dann tauschen wir die Fonds auch aus. Weil wir wollen, ist ganz klar, die Kuration. Also wenn ein Fonds neu bei uns kommt, habe ich in der Regel 6, 7 Alternativen, die ich mir anschaue. Bei der Top 3 treffe ich die ganzen Leute. Und dann schafft es halt einer. Und wenn sich bei einem Fonds was ändert und der halt nicht mehr gut ist aus unserer Sicht, dann wird er auch wieder runtergenommen von der Plattform. Das ist ja genau das kuratierte Produktangebot. Aber gute Frage.
Und guter Übergang von dir.
Und eine Ergänzung noch, wenn jemand bei dem Infrastrukturfonds investiert wird, da schicken wir, glaube ich, die Tage jetzt auch ein Reporting raus. Fällt mir gerade an.
Aktuell. Ja, gut. Und weil du gerade das Stichwort ansprachst, Selektion, vielleicht eine kurze Frage dazwischen, die kommt von Daniel, welche Fonds noch geplant sind und auch vielleicht einmal zu Moonfair ganz konkret.
Mhm. Es kommen weitere Fonds. Also wir haben, ich sage jetzt nicht mit welchem Partner, was wir gerade so in der Pipeline haben, einmal VC, da gibt es ja eine separate Frage, sage ich gleich was dazu. Dann, es werden auch noch gefragt, Infrastrukturfonds, also es kommt demnächst kommt noch ein Infrastrukturfonds mit Schwerpunkt Digitalisierung, also Digital Infrastructure, also nicht so breit wie der von der UBS. Der kommt, dann haben wir im Onboarding gerade einen Multi-Alternative, der macht Private Equity und Infrastruktur. Dann haben wir noch einen Multi-Alternative, der macht alle drei großen, Infrastruktur, Debt und Private Equity. Dann haben wir zwei Hedgefonds gerade im Onboarding, die noch kommen. Und ein Private Debt Fonds kommt noch, den haben wir auch im Onboarding und noch ein Private Equity Fonds. Also wir haben gerade super viele Onboardings. Es kommt jetzt relativ viel in nächster Zeit. Also ihr merkt wahrscheinlich auch, dass es so Schlag auf Schlag geht. Woran liegt es? Die Erneuerung, die regulatorische mit LTIF 2.0, die ist am 10.01.2024 zwar schon in Kraft getreten, aber der Regulator hat sich bis Ende letzten Jahres Zeit gelassen mit den technischen Standards, wie du die Fonds auflegen kannst. Es gab halt ein paar, die gesagt haben, ach, ich mache das einfach trotzdem. Deswegen gab es halt so sporadisch so ein paar Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Jetzt zum Sommer kommen unfassbar viele Fonds auf den Markt gerade. Also ich schaue mir echt brutal viel an, bin diese Woche auch nochmal in Frankfurt. Also gerade ist echt richtig, richtig viel los, richtig viele spannende Fonds, und richtig tolle Manager. Da kommt echt viel. Und dann nehmen wir auch immer wieder Produkte runter. Da vielleicht warum ist Moonfair nicht mehr im Angebot. Wir haben gesehen, dass Moonfair mit der geschlossenen Struktur nicht so das Interesse weckt von den Anlegenden bei uns. Also das ist klar, die klassische, ja, klassisch Private Markets ist ja geschlossen. Also jetzt Moonfair war 10 Jahre plus 2 plus 2 plus 2, also bis zu 16 Jahre. Die ersten 5 Jahre wird investiert, Portfolio aufgebaut. Wenn es Rückflüsse gibt, wird es reinvestiert und ab dem 6. Jahr gibt es Ausschüttung. Klassische geschlossene Welt. Und wir haben für uns gesehen, dass das Interesse nicht zu groß ist. Deswegen haben wir den rausgenommen und uns fokussiert auf zwei andere Fonds. Aber wir sind auch mit Moonfair eng im Austausch. Schauen, was für andere, also mit der unter der Partnerschaft, was für andere gemeinsame Produkte es da geben kann. Haben aber gesehen, dass das für unseren Zielmarkt nicht so gut passt und für unsere Kunden.
Und das ist vielleicht dann die Überleitung zum anderen Thema, wo ihr gesehen habt, da ist deutlich mehr Interesse, ist es wahrscheinlich das Thema VCs, oder? Vielleicht kannst du einen Satz sagen dazu, was für VC, was für VCs ihr plant, also Fonds ihr plant aufzunehmen. Ihr habt ja schon einen, mindestens, vielleicht kannst du da einen Satz sagen.
Ja, super Frage. Also wir haben das sehr, sehr oft schon gehört, dass wir VC aufnehmen sollen oder auch, ob wir so Single Investments anbieten wollen und können. So Einzelinvestments, davon möchte ich Abstand nehmen, das Risiko aus meiner Sicht zu groß ist und es hat auch nichts mit irgendwie einer strategischen Allokation zu tun. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Revolut investiert oder SpaceX jetzt noch so last minute bei einer extrem hohen Bewertung. Deswegen habe ich mir sehr viel Fonds angeschaut und das war jetzt der erste, den ich echt richtig gut fand. Also von Redstone, das haben wir auch schon veröffentlicht. Redstones Manager sitzen hier in Berlin, die haben, ich meine, ein bisschen über 600 Millionen, die managen. Und die haben einen ganz interessanten Ansatz. Es gibt ja so agnostische Fonds, die sagen halt, ich raise einen Fonds größer als den anderen. Also der ist irgendwie 2, 3, 4, 500 Millionen, teilweise eine Milliarde groß und ich investiere in alles Mögliche. Und Redstone kommt von der Historie, die haben so Venture Capital as a Service gemacht, wenn man es so möchte, für viele genossenschaftliche Banken, für die Geld angelegt. Und da ist dann so das System entstanden, dass sie sehr thematisch Fonds aufgelegt haben, irgendwie Fintech 1, Fintech 2, Fintech 3 oder jetzt auch Construction, New Living und alles Mögliche, sodass sie kleinere, spezialisierte Fonds haben, wo das die Partner auch immer, also sie haben eigene Partner für die Fonds, das spricht im Sinne von General Partner, die wirklich aus dem Bereich kommen und da wirklich viel Ahnung haben und dadurch haben die wahnsinnig krassen Track Record mit ihren kleinen Fonds. Also sie sind echt, echt gut unterwegs, sind oft auch Top 10% der Fonds. Das ist genau das Thema mit Manager Selection. Und zwar sind alles geschlossene Fonds und die waren alle nicht für Kleinanleger investierbar. Und Redstone hat halt gesagt, okay, die sind zum einen nicht für Kleinanleger investierbar, aber selbst unsere Institutionellen finden es halt nicht so super, wie die Prozesse laufen, ursprünglich, wenn man vorzeichnet. Und die haben dann gesagt, sie machen einen Evergreen, legen sie drüber. Das heißt, ein Fonds mit 99 Jahren Laufzeit, in den Laufen investiert und nach 8 Jahren, also nach 7 Jahren, 7-jährige Lock-up, die ist relativ lang bei VC, was aber auch Sinn macht, weil es sehr junge Unternehmen sind, zurückgegeben werden kann. Und dieser Evergreen oben drüber investiert in die ganzen Strategien. Es sind aktuell gerade 5 Strategien, die investiert wird und die möchten auch in alle neuen Strategien, also ganz viele verschiedene Verticals investieren, sodass die bis zu 12 verschiedene Sektorschwerpunkte haben. Das heißt, so ein Einstieg in VC, der recht günstig ist, weil auf der oberen Ebene das Typische bei so Feedern ist, dass die teuer sind, weil du auch noch eine Gewinnbeteiligung da hast. Das fällt bei dem komplett weg. Bei uns kannst du auch auf 1.000 Euro investieren und da bist du sehr, sehr breit in Venture Capital investiert von einem Manager, der sehr lange Erfahrung hat. Haben auch coole Portfoliofirmen, also gerade irgendwie XAI, also sowas Bekanntes. Gut, da werden wahrscheinlich viele sagen, oh, geht gar nicht wegen Trump, wegen Elon Musk. Andere sagen, innovatives Unternehmen. Ich finde es recht spannend. Also das Portfolio Finanzguru ist drin. Also sie haben schon sehr spannende Investments getätigt und haben einen guten Zugang. Das Team ist hier, also ich kenne die auch alle persönlich. Und da freue ich mich. Also am 31. geht's los. Oder am 31. 0 Uhr 1. Wir haben bei uns diesmal eine Warteliste, dass jeder sich quasi durch Einladung noch ein bis zu 100% Kickback auf die Transaktionsgebühren sichern kann. Das so zu dem Fonds. Wir werden ja auch, wenn wir starten, wieder Webinare machen, genau zu dem Thema, dass ihr auch alle die Manager kennenlernen könnt und die selber Rede und Antwort stehen dürfen.
Sehr gut. Okay. Und dann haben wir jetzt noch ein paar Fragen. Kurz der Hinweis, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, jetzt ist der Zeitpunkt, um sie zu stellen, weil wir dann gucken müssen, dass wir jetzt nicht den ganzen Abend Rede und Antwort stehen. Aber vielleicht noch ein sehr spannendes Thema ist hier von Michael die Frage, das Geschäftsmodell von euch. Das ist ja auch nochmal spannend zu verstehen, ob ihr eigene Fonds auflegt, das tut ihr nicht, aber Vermittler seid und vielleicht ist das ja das kannst du ja vielleicht auch erklären.
Klar, gerne. Also wir sind vom Geschäftsmodell Broker, wir verdienen transaktional Geld. Also wenn man über unsere App eine Order platziert, erheben wir eine Kaufgebühr zwischen 1-2% und erheben eine Verkaufgebühr beim Verkauf zwischen 0,5-0,79%. Die Kontoeröffnung, die Poeröffnung plus die laufenden Kosten. Also es ist komplett umsonst, laufen da eben gar nichts. Wir kriegen teilweise noch Bestandsprovisionen von Fonds, manchmal gar nichts, manchmal ein paar Basispunkte. Aber das ist unser Geschäftsmodell, wie wir Geld verdienen als Plattform. Von der Lizenz, das ist mittlerweile relativ üblich, dass man nicht immer unter der eigenen Lizenz arbeitet, sondern im Namen und auf Rechnung von einem regulierten Institut. Das ist bei uns Donau Capital Wertpapier GmbH. Sitzen im schönen Bayern in Ruderting bei Passau. Wir selber haben keine Lizenz, arbeiten aber BaFin reguliert unter dem Haftungsdach von der Gesellschaft. Warum machen wir das? Wir wollen schlank sein, wir wollen auch günstige Kostenstrukturen anbieten können und wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die sehr erfahren sind, das halt schon mehrere Jahrzehnte machen. Deswegen haben wir die Haftungsdachstruktur gewählt. Gibt aber mittlerweile auch sehr, sehr viele große Firmen, die da, ist auch eine Finanzen Net Zero zum Beispiel, die, wo sie signifikant größer sind als wir, weiterhin darauf setzen. Ist einfach so eine Idee. Ja, also unser Setup, ich möchte exzellent sein im Zugang zu den Fonds, ich möchte eine tolle User Experience haben und so eine sehr gute Ausführung sein mit unserer Oberfläche. Deswegen fokussieren wir uns wirklich nur auf Brokerage und arbeiten da mit einem regulierten Partner zusammen, der uns aber auch, wir im laufenden Audit, wir müssen genau gleich reporten, aber haben halt unserer Seite jemand, der schon lange BaFin reguliert ist. Wir haben auch keine eigenen Depots, da arbeiten wir mit der Baader Bank. Die Baader Bank, die Konten bei der Baader, die lauten dann immer auf deinen Namen oder auf den Namen des Kunden, fallen unter die gesetzliche Einlagensicherung, bis 100.000 Euro Einlagen gesichert. Dann hat man noch ein Depot bei der Baader Bank und die ganzen Investments darin sind Sondervermögen. Wir arbeiten auch mit keinen Feeder-Vehikeln von uns, das heißt, man ist immer direkt investiert in das Sondervermögen der Asset Manager.
Sehr schöne Antwort. Okay, wir haben jetzt noch zwei Fragen. Vielleicht die erste von Sven zum Thema Infrastrukturfonds. Kannst du vielleicht kurz einen Satz dazu sagen?
Yes. Also einmal der Infrastrukturfonds, der sich auf digitale Infrastruktur fokussiert. Der kommt und dann kommt, so indirekt kommen dann noch zwei, also beide über Multi-Alternative-Fonds, wo mehrere alternative Anlageklassen drin sind. Einmal einer, da ist nur Infra und PI drin. Und beim anderen ist Infra, PI und Private Debt drin.
Sehr gut. Okay. Und die letzte Frage. Wir öffnen den Blick sozusagen außerhalb von Deutschland. Es gibt eine Frage von Pascal, die aber mehrere Leute auch zu interessieren scheint. Und zwar, kann man Now-Kunde werden, wenn man in der Schweiz, Österreich oder ganz woanders ist?
Also Deutschland, Österreich geht. Aktuell Wohnsitz Deutschland, Österreich. Dann haben wir also wir werden jetzt in, ich glaube, so 4 Wochen, werden wir ins nächste europäische Land expandieren, aktiv. Und dann plane ich noch ein, zwei weitere Länder dieses Jahr. Man kann aber immer sich demnächst, also wir haben es technisch gerade nicht freigeschaltet, aber über die sogenannte passive Dienstleistungsfreiheit. Also wir machen keine Werbung in den Ländern. Wenn jemand passiv auf uns aufmerksam wird, dann sagt der Gesetzgeber und der Regulator, dass wir die Depoteröffnung nicht verweigern können. Es kann allerdings sein, dass wir länderspezifische länderspezifisch Fonds ausschließen müssen, weil die dort nicht vertrieben werden können. Das heißt, da einfach nochmal vielleicht in 5-6 Wochen schauen. Gerade aktiv Österreich und Deutschland.
So, und dann zum Abschluss, Robert, ich glaube, du kamst später dazu, hast du in den Chat geschrieben, die große Frage, können wir das Slide Deck verteilen? Robin, vielleicht kannst du mit da einen Satz noch zu sagen. Ich glaube, das Slide Deck, genau, da bist du der Meister, der Eigentümer.
Wir werden das Video live schalten. Das ist der Plan, wurde mir gerade gesagt. Also wir werden das Video über YouTube veröffentlichen, da kann man sich alles nochmal anschauen. Also gerade wenn man später gekommen ist, dass man es auch mit Voice-Unterstützung und uns beiden sich nochmal ansehen kann. Was aus unserer Sicht wichtig ist, dass du da auch noch die Hintergrundinformation, das Gesagte dazu hast.
Und wenn das Gesagte nicht gereicht hat, ihr könnt uns immer schreiben, also mir super gerne, pos@morningcrunch.de und Robin, dir sich da auch.
Genau, robin@investnow.com. Eine Frage gibt es aber noch.
Gibt es noch eine Frage? Ist die neue dazu?
Die da.
Ach so, richtig. Ja, die kannst du, genau. Das ist doch auch ein schöner.
Also wenn man sich bei uns anmeldet, also lädst du zum Beispiel die App runter im App Store oder Google Play Store, machst dein Onboarding, Hintergrund gibt es dein Depot-Verrechnungskonto und dann hast du einen Investment-Feed, da sind sehr viele Fonds drin und das kannst du dir selber auswählen, weil also wir haben keine Lizenz dafür und wir wollen auch nicht Leute so tief in die Beratung reingehen, dass wir halt wirklich uns fokussieren auf das Brokerage. Das heißt, du hast zwar die Vorauswahl von uns, also wir kuratieren, das war die Prüfung, die ich vorher gesagt hatte, wir haben eine Longlist von 7, gehen wir runter auf 3, da habe ich dann vor Ort die ganzen Termine und dann kommt ein Fonds drauf, aber du musst es selber auswählen. Es ist mit Mindestsumme 1.000 Euro, es lohnt sich, die App runterzuladen, mal genau zu schauen, wie hoch die gerade ist, ohne da was dazu zu sagen. Also man kann gerade recht gut testen. Jetzt noch im Juli.
Na gut, und Stichwort App runterladen. Ich glaube, dein Slide Deck hat noch eine Slide, oder?
Stimmt. Die Dankeschön-Slide.
So ist es. Here we go. Vielen lieben Dank euch allen. Also und vor allen Dingen dir, Robin, für die Zeit. Ich glaube, total spannend, deine Einblicke mal zu bekommen. Und auch die Fragen waren jetzt sehr, sehr gut, fand ich. Wir können mal überlegen, ob wir das nächste Mal sogar noch länger in die Frage-Session gehen, bei dem Niveau, echt super. Vielen lieben Dank also von meiner Seite auch an Robin und Team und Nao, dass ihr uns da die Insights hier heute gegeben habt. Und genau, wir lesen uns sonst ab morgen früh wieder, 6 Uhr, zum Thema Deals, im Deals Crunch.
Für mich auch vielen Dank, Paul, war super, hat mir Spaß gemacht und auch an alle, die dabei waren, also echt gute Fragen. Schönen Abend und das Wetter sieht in Berlin noch relativ stabil aus gerade.
Und Robin hat schon gesagt, auf YouTube könnt ihr ab dem 29. Juli alles euch anschauen und auch den als Podcast hören, im Diversified Deals Podcast.
So sieht's aus. Dankeschön, schönen Abend an alle.
Danke, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Ciao.